Im Jahr 1986 lasen wir in dem vatikanischen Zeitschrift Le Osservatore Romano über die Spiritual Vision of Man, sagte Johannes Paul II. Folgendes. Indiens Auftrag ist aufgrund seiner Erkenntnis über das spirituelle Wesen des Menschen von entscheidender Bedeutung. Und die Welt tut gut daran, diese uralte Weisheit bereitwillig anzunehmen und in ihre Bereicherung des menschlichen Lebens zu finden. Nun, das Erste, was ich mich frage, ist, wie viele Menschen, die heute, sagen wir mal, an der Oberfläche religiös sind, wissen, von welcher spirituellen Weisheit er spricht? Wie viele Menschen studieren die Religion Indiens? So gut wie niemand. Aber es hört sich gut an, denn es geht ja darum, dass es Gemeinsamkeit betont. Ich sage das, weil es schon 1986, vor nahezu fast 30 Jahren, nicht ganz, ganz deutlich zu hören war, was heute unter dem Weltethos offen gesagt wird und gefordert wird, dass alle Nationen, alle Menschen mitmachen müssen. So habe ich gestern das gezeigt. Und jetzt schauen Sie mal, schon sein Vorgänger, Johannes Paul VI., was er sagte zu Sri Chinmoy, es ist ein Guru, ein sehr hoher Guru, der bei der UN viele Tätigkeiten übernahm. Als er 1972 hier, kurz vor der Ablösung zu Johannes Paul II., ihm sagte, das hinduistische und das christliche Leben sollten ihren gemeinsamen Weg gehen. Nun, ich frage mich, bevor ich weiterlese, nehmen Sie diesen Satz und legen Sie ihn in den Mund von Jesus. Kriegen Sie da ein Problem? Ich glaube, wenn Sie die Bibel kennen, kriegen Sie hier ein Problem. Verurteile ich hier hinduistisch glaubende Menschen? Nein. Gott liebt Hindus. Er liebt Buddhisten. Er liebt Katholiken. Übrigens nebenbei. Der größere Teil meiner Familie ist katholisch, nur nebenbei. Gott liebt Nichtglaubende, Gott liebt alle Menschen. Also hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt sagt er zu dem Sri Chinmoy, deine Botschaft und meine Botschaft sind dieselben. Haben Sie das gewusst? Wie viele aufrichtige, wunderbare, gläubige Katholiken wissen das? So gut wie niemand. Ich habe Ihnen gestern gezeigt, dass der Weltethos zurückgeht auf das erste Parlament der Weltreligion 1893 in Chicago. Und dort sagte Swami Vivekananda, der einer der Initiatoren dieses ersten Weltparlaments der Religionen in Chicago, er sagte damals, ich bin stolz, einer Religion anzugehören, die die ganze Welt, der ganzen Welt beides gelehrt hat, nämlich Toleranz und allgemeine Akzeptanz. Warum zeige ich Ihnen dieses Zitat? Weil Paul VI. Sagte 1972, diese Religion, deine Botschaft und meine Botschaft sind dieselben. Und nun hören Sie, was er sagte, einer Vertreter dieser Religion, einer der bekanntesten und bis heute bekanntesten Sprecher und Gelehrten dieser Religion. Wir glauben nicht nur an eine allgemeine Toleranz, sondern wir anerkennen alle Religionen als Wahrheit. Und damit haben er und die Vertreter seiner Religion sehr klug gehandelt. Denn in dem Moment, wo man das sagt, hat man alle vereinnahmt. Das ist ganz einfach. In dem Moment, wo ich das sage, habe ich alle Religionen in meiner Religion vereinnahmt. Verstehen wir das? Dann besuchte derselbe Sri Chinmoy 1987 Papst Johannes Paul II., sein Nachfolger von Johannes dem VI. Und jetzt sagte er, ich bin sehr dankbar für deinen Besuch. Gott segne dich und dein göttliches Wirken. Nochmal hier in der Los Angeles Times zitiert, 5. Februar 1993, über Johannes Paul II. Auf seiner Afrika-Reise 1993 suchte der Papst die Gemeinsamkeiten zwischen sich und den Anhängern des Voodoo-Kults und meinte, sie sollten ihrem traditionellen Glauben nicht durch eine Konvertierung zum Christentum absagen. Es war die Aufforderung, nicht sich von dem zu trennen, was ihre Kultur ausmacht. Nun, ich weiß nicht, ob Sie Voodoo kennen. Voodoo ist eine Glaubensreligion, die auf Tieropfer basiert, Animismus, Geisterglauben und Okkultismus. Und ich sage Ihnen, die meisten wunderbaren, wirklich wunderbaren, ernsthaft gläubigen katholischen Christen wissen das nicht. Woher weiß ich das? Wenn ich in solchen Vorträgen konfrontiert werde mit meinen Brüdern und Schwestern, die wirklich glauben und wirklich die Bibel ernst nehmen, dann sind sie schockiert, wenn sie das lesen. Die wenigsten wissen das. Warum? Weil wir seit Jahrzehnten bombardiert werden mit irgendwelchen banalen Fernsehsendungen. Deutschland sucht den Superstar. Wer sucht sich dann noch im L'Osservatore Romano oder in Los Angeles Times, wer sucht sich dann solche Nachrichten? Niemand. Es genügt uns, wenn wir gefüttert werden mit banalen, dummen Informationen im Fernsehen und in den Zeitschriften. Ich sage das sehr ernst, weil es eine ernste Sache ist. Hier war in einem Artikel in der Zeitung National Report über in der New York Times war ein Bericht, ein großer Bericht über die neue, ich zitiere, die neue Weltreligion. Das sind nicht meine Worte, ich zitiere das aus Zeitschriften, aus der Presse. Und dort wurde es genannt in dem New York Times Artikel, dass die neue Weltreligion eine Art Markt der Möglichkeiten ist. Hier sehen Sie einige Bilder. Hier in Assisi, dem ersten Treffen, wo Rom beauftragt wurde, ein Treffen zu veranstalten aller Religionen. Die Vereinten Nationen baten den Vatikan, diese Veranstaltung durchzuführen. Macht's Klick? Die Vereinten Nationen sind die Organisation, die von Anfang an ein Ziel hatten. Die Vereinigung aller Nationen, aller Religionen unter einer Religion und unter einer politischen Instanz. Der sogenannten Weltregierung. Der Weltreligion. Nun, das Papsttum hat damals dankend angenommen. Und das sind einige Bilder daraus. Hier wird Papst Johannes Paul II. Gesegnet. Hier ein Ahnenkult-Tanz der Geisterbeschwörung durch einige Aborigines. Nochmals, ich betone eins ganz deutlich. Ich habe nichts gegen diese Menschen. Ich liebe Menschen, weil Gott sie auch liebt. Es geht nicht darum, ob diese Menschen jetzt böse oder nicht böse sind oder was wir über sie richten. Es geht darum, dass wir begreifen, was das bedeutet, der neue Weltethos. Und wir haben heute Abend die Frage, was ist die neue Weltreligion? Und wer wird ihr geistlicher Führer? Das ist die Frage für heute Abend, die wir uns stellen und studieren wollen. Hören Sie mal hier aus von Assisi, dem ersten Friedensgebet, dem Weltfriedensgebet hier in der Franziskanerbasilika in Assisi 1986. Hier sehen wir sie alle nebeneinander sitzen, Orthodox, Juden, Indianer, Buddhisten, hier sehen wir den reinkarnierten Gott, Dalai Lama. Es waren vertreten Schamanen, Hexen, alle waren vertreten. Und wissen Sie, was sie machten zusammen? Sie beteten für den Frieden dieser Welt. Damals, 1986, gab es einen Aufschrei unter den Christen. Und raten Sie mal, was die Christen geschrien haben. Egal welche. Vor allem die protestantisch ausgerichteten Kirchen. Was haben sie geschrien? Als Christen und Schamanen zusammen gebetet haben. Sie haben gesagt, das kann nicht sein. Sie haben einen Aufschrei gemacht. Sie haben gesagt, sie haben protestiert. Leute, Organisationen, Gruppen haben sich vor der UN getroffen, vor dem Vatikan, haben Plakate hochgehalten, haben protestiert. Assisi findet seit dieser Zeit regelmäßig statt, durch die Vereinten Nationen veranstaltet. Und jetzt frage ich Sie die Frage. Wer schreit und beschwert sich heute über diese Treffen? Wenn Schamanen, Zauberdoktoren, Hexen, der Papst und protestantische Vertreter zusammen beten für den Weltfrieden, Frage, wer schreit heute? Niemand. Es funktioniert. Eine systematische Transformation des Bewusstseins. Es funktioniert. Schauen wir mal, ob die Bibel das sagt, dass wir das Opfer, was wir gerade gehört haben, das Opfer der Heiden und die Weisheit, die Geist, die göttliche Weisheit annehmen müssen. Ich lese in der Bibel was anderes. Matthäus 10, Vers 35. Was die Heiden, ich lese hier nach Luther, was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich stelle mir gerade so vor, wie Elia auf dem Berg Karmel spaziert und dort an den 450 Baalspriestern und Aschera-Priestern vorbeigeht und sagt zu seinen Mitpriestern, zu den Priestern Israels und zu dem Volk Israel, sagt, wisst ihr, lasst uns nach Karmel gehen, auf den Berg Karmel, und lasst uns die göttlichen Weisheiten der Baalspriester und der Priester der Aschera studieren. Und lasst uns das Gute daraus nehmen. Elia sagte, wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist Gott euer Gott? Dann dient Gott. Ist es Baal? Dann folgt Baal nach. Aber geht nicht beide Wege. Das ist, was Elia sagte. Ich stelle mir gerade vor, wie Mose durch die Wüste geht mit Israel. Und wie er sich überlegt, wie er die göttlichen Weisheiten der Kanaaniter versucht, das Wertvolle der Kanaaniter in ihrer Religion anzunehmen, damit sie mehr Erfolg haben, wenn sie nach Kanaan kommen, um den Glauben von Gott ihnen weiterzugeben. Ich stelle mir gerade Jesus vor, wie er auf der Bergpredigt auf dem Berg steht und predigt und sagt, du sollst den Gott deiner Nächsten lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Lesen Sie das in der Bibel. Ich stelle mir gerade vor, wie Gott Mose begegnet auf dem Berg Horeb und wie er mit seinem eigenen Finger auf die 10 Gebote schreibt, ich bin einer deiner Herren, ich bin einer deiner Götter. Du sollst neben all deinen Göttern, die du sonst noch hast, mich am höchsten achten. Steht das in den 10 Geboten? Nein, weil sie auch keine Rolle mehr spielen. Warum nicht? Weil man sie gar nicht mehr liest. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben doch jetzt ein Weltethos, aber jetzt bin ich schon fast im Thema für morgen. Morgen, liebe Freunde, werden darüber studieren. Und das ist mein Ernst, was unternommen wird, um die 10 Gebote per Gesetz abzuschaffen. Keiner schreit mehr und keiner beschwert sich mehr. Die Transformation ist am Wirken. Johannes Paul II. Nochmal in der Hauptzeitschrift L'Osservatore Romano in der Ausgabe vom 1. Juli 91. Im ernstlichen Umsetzen dessen, was in ihren eigenen Religionstraditionen als gut erscheint und durch das Befolgen ihres Gewissens beantworten die Glieder anderer Religionen auf positive Weise die Einladung Gottes und erhalten durch Jesus Christus Erlösung. Wodurch wirkt Jesus in seiner Erlösung? Durch das, was gut erscheint in den anderen Religionen. Dadurch erlöst Jesus andere Religionen. Wo, liebe Freunde, sind die Proteste? Wo sind die Proteste der katholischen, wunderbaren, gläubigen Christen? Wo sind die Proteste der protestantischen, wunderbaren, gläubigen Christen? Wo protestieren die Evangelikalen? Wo protestieren heute noch überhaupt Christen dagegen? Sind wir so weit weg von der Reformation, dass wir heute alle schon transformiert sind im Kopf? Und dann heißt es hier, selbst wenn sie ihn nicht als Erlöser wahrnehmen oder annehmen, werden sie trotzdem erlöst durch Jesus. Wodurch? Durch das Gute in den anderen Religionen. Ist das, was die Bibel uns sagt im Alten und Neuen Testament? Nein. Es ist die Fälschung. Es ist eine Kopie. Es ist ein Plagiat. Und Milliarden, nicht von Euros, Milliarden von Menschen werden zum Fenster rausgeschmissen. Sprüche 16, Vers 25. Prüfen wir mal, ob das ist das, was wir in der Bibel finden. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Mit anderen Worten sagt hier der Salomo, der weise Salomo, nicht jeder Weg, den man für gut empfindet, führt auch zum Guten, sondern zum Tod. Ich habe gestern Ihnen davon, wer nicht da war, erzählt von Ivan McGuire, der als Profi-Fallschirmspringer nach 800 Sprüngen, nach 35 Lebensjahren schon 800 Sprünge geleistet hat und aus dem Flugzeug springt und vergisst, seinen Fallschirm aufzuziehen und springt in den Tod. Manchem erscheint sein Weg richtig, aber er führt ihn zum Tod. Und es gibt kein besseres Beispiel als das, was ich Ihnen gestern gezeigt habe. Manche Menschen glauben, sie haben Jesus, sie glauben, sie haben Erlösung, aber sie werden leider eines Tages aufwachen und werden sehen, sie wurden betrogen. Das ist der Grund, warum ich diese Veranstaltung mache. Das ist der Grund, warum ich darüber spreche, über dieses Thema. Weil ich selber verloren war. Weil ich selber unterwegs war in einem freien Fall ohne Fallschirm, bis ich in die Hand Gottes gefallen bin. Zur rechten Zeit. Nochmal, Paul II. In der Ansprache an Vertreter anderer Religionen in Madras, 5.2.1986. Durch Dialog kommt Gott in unsere Mitte. Denn indem wir uns für den Dialog öffnen, öffnen wir uns auch für Gott. Das heißt, wir brauchen nicht mehr Gott, wir müssen nur noch unter den Religionen dialogisieren. Wir müssen miteinander reden. Und dann kommt Gott plötzlich in unsere Mitte. Ist es das, was die Bibel sagt? Nein. Wen interessiert das heute? Niemand. Warum nicht? Weil wir lieber die Bildzeitung und Hör zu lesen als die Bibel. Das ist die Wahrheit, liebe Freunde. Comics, Romane, Schundliteratur, Kinofilme, reihenweise, bis in die Nacht DVDs, den Blockbuster-Ansatz sich mal hinzusetzen und Bibel zu lesen oder mal eine DVD, die so ein Thema hat. Oder mal Leitchannel anzuschauen und mal zu schauen, was dort gesagt wird. Kardinal Jean-Louis Touron sprach im Radio Vatikan, wenn wir gerade bei Radio sind, am 24.04.2008 und sagte folgenden Satz. Ich habe ihn auch auf meinem Festplatte gesprochen. Er sagte, wer glaubt, ist dialogfähig. Wissen Sie, was das bedeutet? Drehen Sie den Satz mal um. Wer nicht dialogfähig ist, glaubt nicht. Und das ist genau das Resümee, zu dem heute die Menschen kommen, die den Weltethos vertreten. Willst du mit mir in Dialog treten? So von Religion zu Religion? Nein? Hast du Bedenken? Nein? Du willst mit mir nicht reden? Du willst nicht mich akzeptieren als meine Religion? Tut mir leid, du glaubst nicht wirklich. Gottes Liebe. Nochmal Johannes Paul II. In einer Generalaudienz. Möge der Geist der Wahrheit und der Liebe in Anbetracht der Nähe des dritten Jahrtausends, wir leben jetzt darin, uns auf dem Wege der Verkündigung Jesu Christi und des Dialogs von Frieden und Brüderlichkeit mit den Anhängern aller Religionen führen. Die Botschaft ist klar. Die Menschheit braucht Weltfrieden. Wodurch kommt der Weltfrieden? Durch das, dass alle Religionen sich gegenseitig akzeptieren. Egal, was sie glauben. Und deswegen trafen sich vor 2 Jahren im Vatikan alle Vertreter der Weltreligion und haben gesagt, wir sind Brüder. Das sind Signale. Weitere Schritte, die dahin führen, dass wir eines Tages aufwachen in einer neuen Weltreligion. Die Frage ist nur, wer ist Ihr geistlicher Führer? 1993, da heißt es hier aus seinem Mund, das Zweite Vatikanische Konzil anerkannte, dass es in allen religiösen Überlieferungen etwas Wahres und Gutes gibt. Wissen Sie, wer die Hauptvertreter waren im Zweiten Vatikanischen Konzil, welche Theologen das waren? Einer hieß Hans Küng. Der zweite heißt Josef Ratzinger. Der eine proklamiert das Projekt Weltethos und der andere, da kommen wir noch dazu morgen. Hier steht, das hat Christi Jünger ermutigt, die Reichtümer zu entdecken, die ein großzügiger Gott an alle Völker ausgeteilt hat. Was sind die Reichtümer der Völker in ihren Religionen? Was denn?
Glory.